Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
2 Jahre und knapp 3 Monate beschäftigen wir uns in Deutschland schon mit Corona. Und mindestens genauso lange geht es an den deutschen Schulen um Digitalisierung. Oder eher gesagt zu Beginn vor allem um den Schock über die fehlende Digitalisierung. Mittlerweile hat sich einiges getan in der digitalen Lehre. Nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Hochschulen und auch an den Volkshochschulen. Denn auch dort werden viele Kurse mittlerweile online angeboten und das bringt neue Möglichkeiten mit sich, aber auch neue Probleme. Und darum geht es heute unter anderem hier bei Campus und Karriere. Schön, dass Sie zuhören. Für die Volkshochschulen waren die letzten 2 Jahre wirklich nicht leicht. Corona hat die Einrichtungen hart getroffen, denn die Volkshochschulen finanzieren sich ja in erster Linie aus Mitgliederbeiträgen. Und davon gab es natürlich vor allem in der ersten Corona-Phase bei ausfallenden Kursen viel zu wenig. Nach und nach haben viele Volkshochschulen aber mehr Online-Angebote aufgebaut und sich zum Beispiel auch mit anderen Einrichtungen landesweit vernetzt. Mittlerweile sind überall die Kurse wieder angelaufen und ja, da gibt es gleich die nächste Herausforderung, der Krieg in der Ukraine und viele Geflüchtete, die zum Beispiel Deutsch lernen wollen. Viel zu diskutieren, also auf dem Branchentreffen heute in Leipzig, da findet heute und morgen der Deutsche Volkshochschultag statt und darüber kann ich sprechen mit Ernst-Dieter Rossmann, dem Ehrenvorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbandes. Schönen guten Tag, Herr Rossmann.
Schönen guten Tag, Herr Jungblut.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Corona hat die deutschen Volkshochschulen stark verändert. Was würden Sie sagen, stehen die deutschen Volkshochschulen heute besser oder schlechter da als vor 2 Jahren?
Sie stehen zuversichtlich da, sie stehen anders da als vor 2 Jahren. Das haben Sie in Ihrer Einführung schon gesagt, da ist Corona, da ist die Digitalisierung, da ist die internationale Entwicklung mit Fluchtbewegungen und das bildet sich auch im Programm dieses Volkshochschultages ab.
Ja, Digitalisierung ist da ein gutes Stichwort. Was müssen denn die Volkshochschulen tun, um dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben?
Wir sollen uns erstmal zu unseren Stärken bekennen und diese Stärken liegen im gemeinsamen Lernen von aktuellen, aber auch grundsätzlich wichtigen Dingen in einer freudvollen, freiwillig gewählten Gemeinschaft und Atmosphäre. Und das ist etwas, was als Alleinstellungsmerkmal uns trägt und findet eine Erweiterung über die digitalen Lernwelten mit all den Kombinationen, die man dazu finden kann. Und selbst wenn Sie sagten, Corona hat es uns nicht leicht gemacht, Corona war klassisch auch wieder eine Lernsituation, in der die Volkshochschulen sich der Aufgabe gestellt haben und das auch bestanden haben. Wir haben neue Angebote, wir haben hybride Angebote, wir haben Vernetzungen schaffen können und diese Geistesmesse, diese Modellmesse, die wir jetzt hier in Leipzig mit durchführen können, die wird sicherlich dazu beitragen, dass sich solche guten Ideen noch weiter mit fortpflanzen.
Wenn man sich die Online-Angebote anschaut, die sich da aufgebaut haben, in Bayern zum Beispiel gibt es ja ein Online-Portal, wo man ja Online-Kurse der Volkshochschulen besuchen kann. Das kann dann aber zum Beispiel auch ein Sachse machen, der bei einer VHS in München oder so teilnehmen möchte. Das Problem ist ja dann aber zum Beispiel bei der Finanzierung, denn wenn ein Sachse da online einen Kurs der VHS Köln oder München besucht, dann gibt es ja keinen kommunalen Zuschuss für diesen Teilnehmer, oder?
Sicherlich ist das etwas, was wir neu denken werden, weil die kommunale, die regionale Verankerung ist das Fund, auf dem wir Volkshochschulen ja groß geworden sind. Aber dazu kommt jetzt eben dieser erweiterte Zugangsraum, dass wir über Kursportal ja quer durch die Republik überall uns mit einknicken können als interessierte Teilnehmenden. Da wird man zu Verrechnungssystemen kommen müssen, an denen zu arbeiten ist. Und ich glaube, dass man sich davon nicht abschrecken lassen darf, sondern dass wir uns darauf einzustellen haben, dass es eben in Zukunft übergreifende Finanzierung gibt, die ja auch in Bezug auf die internen Systeme, die die Volkshochschulen selber mit anbieten können, schon erarbeitet worden sind. Und so wird sich das auch in Bezug auf Teilnehmerbeteiligung mit ergeben.
Wie könnten denn zum Beispiel auch jüngere Generationen an die Angebote der Volkshochschulen herangeführt werden? Gerade in Zeiten, wo YouTube-Tutorials ja irgendwie überall umsonst verfügbar sind und eine große Konkurrenz sind.
Nun sollen wir nicht glauben, dass jüngere Leute nicht auch soziale Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse haben, dass sie nicht auch ansprechbar sind über das, was Volkshochschulen ja auch im Gesundheits-, auch im künstlerischen, im kulturellen, im politischen Bereich mit anbieten können. Also wir setzen darauf, dass das Lernbedürfnis, das Sozialbedürfnis auch bei Jüngeren angesprochen werden kann, selbst wenn es sich altersmäßig vielleicht etwas verschiebt. Aber es war noch nie so, dass die ganz Jungen die Hauptzielgruppe, die Hauptansprechgruppe für die Erwachsenenbildung mit gewesen sind. Und was die 20-, 30-Jährigen angeht, werden die ja auch zunehmend miterleben, wie wichtig das ist, auch aus dem beruflichen Entwicklungsprozess heraus, sich mit Fragen der allgemeinen Kompetenzentwicklung, der sozialen Kompetenzentwicklung rechtzeitig auseinanderzusetzen. Und von daher sind wir zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft alle Altersgruppen, und das ist ein Merkmal von Volkshochschule, in unseren Bildungseinrichtungen mit begrüßen können.
Gucken wir nochmal zum Schluss auf einen Punkt, den wir kurz schon angesprochen haben, den Krieg in der Ukraine und die Geflüchteten hier in Deutschland. Was sind da so die wichtigsten Herausforderungen, die größten Punkte, an denen die Volkshochschulen gerade sich abarbeiten müssen?
Wir haben dort natürlich die Frage nach den Dozentinnen und Dozenten zu stellen, die dann Menschen aus der Ukraine in dem stärksten Bedürfnis, was diese haben, nämlich sprachlichen Anschluss zu finden, mit unterstützen können. Aber gleichzeitig muss ja auch das Umfeld für diese Lernprozesse mit stimmen. Und da stellt sich dann erst recht, weil wir ja wissen müssen, wie viele Frauen und Kinder mit unter diesen Geflüchteten sind, die Frage nach der Betreuung, überhaupt die Frage, wie stressfrei kann dieses gemeinsame Lernen dann mitgestaltet sein. Und dort sind die Volkshochschulen zusammen mit den politisch verantwortlichen Instanzen dabei, Angebote zu entwickeln, die genau auf diese Bedürfnislage sich einstellen. Wir haben ja auch erste gute Erfahrungen gemacht mit Lehrkräften, aber das Ganze ist, um es in einem Fremdwort zu sagen, natürlich auch sehr fluid, sehr volatil, weil es ja eine offene Situation für die einzelnen Menschen, für ihre Familien und eben auch für ihr Bleiben oder Nichtbleiben hier ist.
Die deutschen Volkshochschulen stehen vor großen Herausforderungen und vor dem Beginn des Deutschen Volkshochschultages heute in Leipzig habe ich mit Ernst-Dieter Rossmann gesprochen. Er ist der Ehrenvorsitzende des Deutschen Volkshochschulverbandes. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Jungblut. Tschüss.
Und wir bleiben beim Stichwort Digitalisierung. Da gibt es ja nicht nur an den Volkshochschulen viel zu tun, auch ja bekanntlich an den Schulen. Heute schauen wir aber auf die Auslandsschulen.
Campus und Karriere. International.
Und zwar schauen wir nach Prag. Dort soll eine digitale Musterschule entstehen, nach deren Vorbild dann irgendwann einmal der digitale Unterricht aller Auslandsschulen ausgerichtet werden soll. Wie das Konzept zu einer digitalen Musterschule aussieht und wie weit man in Prag gerade noch davon entfernt ist, das berichtet Kilian Kirchgessner.
Die Delegation aus Deutschland ist unterwegs über lange Schulflure. Vor den Fenstern erstreckt sich ein Prager Neubaustadtviertel und hier drinnen sollen jetzt einige alte Zöpfe abgeschnitten werden. Schulleiter Clemens Rother zeigt auf den langen Flur.
Das ist diese traditionelle Art, Schulen zu bauen, die es im 19. Jahrhundert auch schon gab. Das heißt, es gibt Flure, an denen rechteckige Klassenräume sind, in denen Tische in Reihe und Glied stehen. Und dahinter steckt ein pädagogisches Konzept, was im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Das soll sich ändern. Die Deutsche Schule in Prag, eine von 140 deutschen Auslandsschulen weltweit, wird jetzt umgebaut. Sie soll zu einer Art Labor werden und deshalb sind auch die Besucher aus Deutschland angereist. Experten unter anderem vom Auswärtigen Amt und der Kultusministerkonferenz, die sich vor Ort anschauen wollen, wie aus einer klassischen Schule eine digitale Modellschule wird. Man greift digitale Ideen aus dem Bildungswesen der rund 140 Gastländer auf und gießt sie in ein zusammenhängendes Konzept. Dieser Gedanke steht hinter der Initiative, erläutert Heike Toledo von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.
Also zum Beispiel in Nordamerika haben wir natürlich schon einen verstärkten Einsatz von KI im Schulsystem. Und in Skandinavien, auch in Asien, lernen wir Vorreiter sicherlich auch Singapur, wie man schon Lernsoftware einsetzt im Unterricht. Genf ist zum Beispiel unser Vorreiter, wenn es darum geht, Mehrsprachigkeit, also unser Vorbildland. Wie kann ich Mehrsprachigkeit wirklich fördern mit personalisiertem Lernen?
Erfahrungen aus allen diesen Ländern sind jetzt in das Konzept eingeflossen, das zusammen mit der Unternehmensberatung McKinsey entwickelt worden ist und bewusst Blaupause überschrieben ist. Es soll als Richtschnur dienen für die weitere Entwicklung aller Auslandsschulen. Die Deutsche Schule Prag war federführend an der Konzeption beteiligt. Der Titel Digitale Modellschule beschreibe aber eher einen Prozess als den Status quo, sagt Schulleiter Clemens Rother.
Ich denke, wir haben dieses Projekt angenommen, weil wir eine ganz normale, ganz durchschnittliche Schule sind. Wir sind, wie, glaube ich, alle Schulen heute auf dem Weg der Digitalisierung. Und es gibt auch Schulen, die da deutlich weiter sind, als wir es sind. Es geht darum, einen modellhaften Prozess zu gestalten.
Bewusst wurde die Prager Schule gerade deshalb als Modell ausgewählt, weil sie eben keinen Vorsprung mitbringt. Und jetzt kommen wieder die langen Flure ins Spiel. Als man mit den Architekten über den ohnehin nötigen Umbau diskutiert hat, erzählt Schulleiter Clemens Rother, sei es auf einmal um ganz grundlegende Fragen gegangen. Was erwarten Schüler und Lehrkräfte von den Räumen? Wie soll der Unterricht der Zukunft eigentlich aussehen? Zu vielen Aspekten gäbe es da Vorbilder und gute Beispiele, aber eben noch kein zusammenhängendes Konzept, das von der Raumgestaltung über die Digitalisierung der Verwaltung bis hin zu modernen Unterrichtsmethoden alles zusammenfasst. Das 160-Seiten-Papier soll jetzt genau das leisten. Dass ein solches Konzept für eine Schule der Zukunft erstmals bei den Auslandsschulen entsteht, ist kein Zufall, sagt Burkhard Ahnfeld von der Kultusministerkonferenz.
Es sind Schulen freier Trägerschaft. Das heißt, man kann schnell finanzielle Entscheidungen treffen. Die Diskussionsprozesse sind die gleichen, die man in Schule führen muss, sowohl im Inland als auch im Ausland. Aber man kann halt schneller vielleicht Dinge umsetzen, ne? Weil die Entscheidungswege sind manchmal schneller. Und deswegen sind sie da vielleicht besonders geeignet, hier auch eine Vorreiterrolle zu spielen.
Die Kultusministerkonferenz verfolge die Entwicklungen aber sehr aufmerksam und durchaus mit dem Ziel, viele Ideen aus dem Prager Modell dann auch in die Schulen in Deutschland zu integrieren.
Ärzte auf dem Land, das ist ja bekanntlich in manchen Regionen ein schwieriges Thema, denn es gibt einfach zu wenige von ihnen. Manche Bundesländer steuern da jetzt gegen mit der sogenannten Landarztquote. Da bekommt man dann einen Studienplatz trotz schlechterer Abi-Note, wenn man sich verpflichtet, später auf dem Land zu arbeiten. Eine andere Methode, um gegen den Ärztemangel auf dem Land vorzugehen, sogenannte Ärzte-Lotsen. Und was die machen und warum der Kreis Soest in NRW in diesem Bereich so erfolgreich ist, das berichtet Katja Brinkhoff.
Marcel Frischkorn kämpft gegen den Ärztemangel und gewinnt. Seit 2018 holt der Arztlotse die so dringend benötigten Mediziner in die Region, aus der Region und dem benachbarten Ruhrgebiet. Sogar aus Frankfurt wechselt jetzt ein Arzt in den Kreis Soest. Im Sommer wird es die 25. Hausarztpraxis sein, die durch die Arbeit des Arztlotsen nicht dicht, sondern weitermacht.
Ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass die Hausärzte einen konkreten Ansprechpartner haben, der sehr, sehr lokale Informationen hat.
Erklärt Marcel Frischkorn. Der studierte Betriebswirt hat im Kreis Soest ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut.
Ich biete das Angebot an, mit denjenigen zu sprechen, die sich seit kurzem niedergelassen haben, wo die niederlassungsinteressierten Medizinerinnen und Mediziner dann auch nachfragen können und ihre Zweifel dann auch mit ärztlichen Kollegen besprechen können.
Aktuell unterstützt der Arztlotse 6 Mediziner auf dem Weg, sich als Hausarzt niederzulassen. 4 Ärzte übernehmen jeweils eine bestehende Praxis, 2 gründen neu.
Der Wettbewerb um die Medizinerinnen und Mediziner steigt. Es ist aber so, dass es gerade Praxenschwierige haben, die eher kleiner sind und die vielleicht auch einen gewissen Investitionsstau haben.
Marcel Frischkorn ist Wegbereiter und Wegbegleiter. Er kennt Fallstricke, Fördertöpfe, hat einen Draht zur Ärztekammer, hält Kontakt zu den Krankenhäusern. Er schaut genau hin, wer und was wo passt.
Im Kern ist Niederlassung und auch die Wahl der Praxis eine ökonomische Entscheidung. Und da gehören natürlich viele Faktoren dazu. Das kann der Weg zur Praxis sein, also wie lang ist das? Und habe ich das gleiche Bild von dem Beruf des Hausarztes wie derjenige, der die Praxis hat?
Oft spielen ganz praktische Dinge eine Rolle.
Aber auch das Thema Immobilien, Kita-Platz, also da sind wir für Ärzte auch schon tätig geworden. Also wir versuchen, ein größtmögliches Paket zu packen.
Andreas Beinroth hat in Breslau Medizin studiert. Er hat in München gelebt und gearbeitet, zuletzt dann in Frankfurt. Seit 3 Monaten ist er angestellter Arzt in einer Hausarztpraxis in Wickede, einer Kleinstadt im Kreis Soest. Knapp 13.000 Einwohner, ländlich strukturiert.
Aufs Land wollte ich gehen, weil mich da am meisten das große Praxisspektrum interessiert hat, was in der Stadt einfach nicht so gegeben ist. Ich habe auch den Eindruck, dass auf dem Land eine engere Arzt-Patienten-Beziehung möglich ist und dass mit einer lebenslangen Betreuung der Patienten wichtig ist.
Im Herbst wird der 38-Jährige Teilhaber der Praxis in Wickede, weil einer der 3 Hausärzte in den Ruhestand geht. Den Weg in die Selbstständigkeit begleitet der Arztlotse. Hausarzt auf dem Land, da gibt es Vorurteile, sagt Marcel Frischkorn.
Viele haben so dieses typische Bild von einem Landarzt, also diesem Mann mit leicht grauen Haaren, der mit weißem Kittel und Behandlungstasche durchs Feld rennt.
Mehr als 70% der niedergelassenen Allgemeinmediziner in Deutschland sind älter als 50 Jahre. Ist der Ruhestand in Sichtweite, fangen diese Mediziner an, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu suchen.
Hausärzte im Kreis Soest sprechen mich eigentlich immer frühzeitig an. Wirklich 2-3 Jahre, bevor sie ihre Praxis aufgeben wollen oder wenn sie merken, ich brauche Verstärkung.
Bei Andreas Beinroth in Wickede passt alles.
Das war tatsächlich meine größte Sorge, überhaupt akzeptiert zu werden, wo doch ein Hausarzt hier so lange vor mir da war. Aber die Patienten sind sehr froh, dass ein Nachfolger kommt. Also ich habe es bisher nicht bereut.
Bisher hatten wir noch keinen Fall, wo jemand aus dem Hausarztberuf wieder zurück ins Krankenhaus gegangen ist. Ganz im Gegenteil. Kriegen wir immer wieder Rückmeldungen von Ärztinnen und Ärzten, die gesagt haben, das war der absolut richtige Schritt. Und da kommen sicherlich noch mehrere Ärzte, die sich bei Ihnen melden.
Der Hausarzt auf dem Land kommt zurück, zumindest im Kreis Soest. Andere Landkreise übernehmen das Erfolgsmodell. Im Kreis Olpe gibt es seit dem 1. April eine Arztlotsin.
Wo kommt eigentlich die Milch her? Wachsen Kartoffeln auf den Bäumen? Und welche Farbe haben eigentlich Kühe? Vor allem Großstadtkinder haben auf diese Fragen manchmal ganz lustige Antworten, einfach weil sie vielleicht häufiger in ihrem Leben eine Straßenbahn als eine Pferdekoppel gesehen haben. Vor über 30 Jahren wurde deshalb das Konzept der Schulbauernhöfe erfunden, um Kindern die Landwirtschaft näher zu bringen und ihnen zu zeigen, wo eigentlich unsere Lebensmittel herkommen. Ein altes Konzept, das aber nichts von seiner Wichtigkeit verloren hat. Deshalb stellt Angelika Gördes-Giesen jetzt einen Bauernhof in Münster vor, der bei den Kindern vor allem wegen 2 älterer Bewohner sehr beliebt ist.
Sie sind hier auf dem Schulbauernhof in Münster die absoluten Lieblinge der Kinder.
Rosi und Murzi.
Aber die beiden Esel sind ziemlich in die Jahre gekommen und da muss Frieda Martig schon ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu sehr geliebt werden.
Kuscheln geht, aber so ein paar Kleinigkeiten mögen sie dann doch nicht. Da muss man eben gucken, dass sie dann nicht zu doll an den Ohren gekuschelt werden. Mozi, unser Senior, der ist schon weit über 30 und Rosi auch 20, die haben jetzt quasi ihren Gnadenplatz bei uns gefunden. Ja, man muss schon ein bisschen gucken, dass man auch darauf achtet, dass die Kinder auch die Regeln für den Respekt einhalten.
Und das gilt natürlich für alle Tiere auf dem Hof. Jede Klasse, die hier einen Tag auf dem Bauernhof Unterricht mal ganz anders erlebt, muss nicht ins Klassenzimmer, sondern erst einmal ran, auch schon Grundschüler. Denn die Tiere müssen morgens als erstes versorgt werden. Ausmisten kein Problem. Schon jeder Zweitklässler weiß, wo der Äpperboy steht, die große Kehrschaufel mit langem Stiel und Mistkratzer, um alle Pferdeäpfel aufzusammeln.
Besser als Schule!
Das da aus dem Äppelboy in die Schubkarre machen, weil der voll ist. Und dann wird das, was in der Schubkarre ist, glaube ich, auf den Misthaufen gebracht.
Die Kacke wegmachen ist nicht so schön, aber schon schön, wenn man fertig ist, weil meine Hände tun schon richtig weh.
Gleich nebenan ist der Hühnerstall, wo die Futterschalen aufgefüllt werden müssen, vor allem mit Maiskörnern. Aber das reicht nicht. Die Wiese hinterm Stall liefert noch mehr Futter fürs Federvieh. Was die Hühner lieben, die Kleinsten wissen das schon ganz genau.
Für die ist das sozusagen das Essen. So für uns zum Beispiel Nudeln oder so.
Die scharen eben mit ihren Krallen in der Erde und vielleicht finden die dann einen Wurm.
Und was man dann beim Eierkauf alles beachten muss, wissen die kleinen Verbraucher auch schon.
Auf den Eiern ist immer eine verschiedene Nummer und am Anfang ist 0, 1, 2 oder 3 und die bedeuten Verschiedenes. 0 bedeutet biologische Erzeugung, 1 bedeutet Freilandhaltung, 2 bedeutet Bodenhaltung und 3 bedeutet Käfighaltung.
Seit 32 Jahren bietet der Emshof Schule auf dem Bauernhof an, erzählt Ute Wichelhaus, Geschäftsführerin des Trägervereins.
Denn auch vor 32 Jahren war eigentlich schon die Tendenz absehbar und auch spürbar, dass immer weniger Kinder und Jugendliche überhaupt noch Erfahrungen in der Landwirtschaft machen können. Und deswegen hat sich damals vor 32 Jahren dieser Verein gegründet.
Ein Team von 6 Mitarbeitern und Praktikanten gestaltet den Hofalltag für die Schulklassen von der 1. bis zur 13. Klasse.
Die Betriebsstätte selber war mal ein landwirtschaftlicher Betrieb. Hier hat eine Familie drauf gewohnt, die hatten ungefähr 30 Hektar Land. Und jetzt sind für uns als Betrieb noch knapp 8 Hektar übrig geblieben, die wir eben mit den Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen bewirtschaften.
Schulbauernhöfe wie der Emshof sind Bestandteile des europaweiten Netzwerkes der Bauernhofpädagogik, die auch den landwirtschaftlichen Betrieben in NRW neue Einkommensperspektiven bietet, meint Ute Wichelhaus.
Für viele ist es auch ein wichtiger Standbein geworden, Bildungsarbeiten zu machen und ihren Hof zu öffnen, damit Kinder und Jugendlichen wirklich in Kontakt zu den Dingen kommen, die uns täglich begleiten. Es ist absolut wichtig, dass die Kinder mit all ihren Sinnen sich dem Thema nähern, denn letztendlich wollen wir doch vernünftige Verbraucherinnen und Verbraucher haben, die gut mit unseren Lebensmitteln umgehen. Das sind sie ja dann auch.
Und zum Schluss schauen wir noch einmal etwas nach vorne. Am Freitag will der Bundestag wahrscheinlich über die BAföG-Reform abstimmen. Über die Pläne der Ampel haben wir ja hier bei Campus und Karriere immer wieder berichtet. Und jetzt hat sich aber wohl noch mal etwas verändert. Die Zeitung Die Welt berichtet darüber, dass es zusätzlich zu einer Erhöhung der Sätze auch eine sogenannte Studienstarthilfe für Bedürftige geben soll. Also eine Einmalzahlung für Studierende aus ärmeren Haushalten. Was sich genau alles beim BAföG ändert, das erfahren Sie natürlich hier in dieser Woche bei Campus und Karriere. Und das war's für heute. Jetzt kommen hier Nachrichten und dann Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.